Willkommen bei 9to5, dem Podcast über originelle Nebeneinkommen, kleine und große Geschäftsideen und allem, was dein Business besser und deine Schwiegereltern stolz auf dich macht. Es ist nie zu spät für einen Plan B. Hier sind deine beiden Gastgeber, Ruben Alvarez und Christian Schmid.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des 9to5 Podcasts. Am Mikrofon der Ruben und mir gegenüber
der Christian. Hallo.
Der Titel der heutigen Episode lautet Privatinsolvenz, Roberts Story und Sidehustle. Robert Brinkert ist 35 Jahre jung, verheiratet und hat zwei Kinder. Hauptberuflich ist er Zöllner und musste 2017 aufgrund der Aufgabe einer nebenberuflichen Selbstständigkeit die Privatinsolvenz anmelden. Aufgrund der vielen Probleme im Verfahren hat er 2019 zusammen mit einem Freund das Projekt Insolvenzhilfe gegründet. Sie möchten möglichst vielen Menschen dabei helfen, stressfrei durch die Privatinsolvenz zu kommen. Außerdem möchten sie mit finanzieller Bildung dafür sorgen, dass Fehler und Überschuldung gar nicht erst entstehen.
Ja, hallo und willkommen bei 9to5. Robert, schön, dass du dir heute die Zeit für uns und unsere Zuhörer nimmst.
Ja, schön hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Robert, ich würde am liebsten direkt einsteigen mit der ersten Frage und da möchte ich einleitend sagen, dass du als Beamter in die Privatinsolvenz gehen musstest, das finde ich schon außergewöhnlich, dass du aber auch noch den Mut hast, darüber offen zu sprechen, das finde ich wirklich bemerkenswert. Ich würde aber ganz gerne nochmal in der Zeit etwas zurückgehen zu dem Zeitpunkt, naja, als in deinem Leben finanziell noch alles okay war, und dann kannst du uns ja vielleicht in groben Zügen erzählen, was passiert ist und wie es dann bei dir zu der Privatinsolvenz kam.
Ja, sehr gerne. Also ich kann ja mal einen ganz großen Bogen spannen. Ich bin ja heute 35 und verheiratet, habe zwei Kinder. Und angefangen hat das Ganze sozusagen so dieser Negativspirale, oder als noch alles gut war, als ich 18 Jahre alt war, ne, da fängt man ja an im Berufsleben. Und da habe ich quasi den ersten Knackpunkt sozusagen erlebt. Also wenn ich jetzt zurückblicke, Thema Dispo, ne, jeder hat ein Dispo, also völlig normal heutzutage, dass man ein Dispo hat. Und das war sozusagen eigentlich ein Punkt, wo ich heute sagen würde, so würde ich heute nicht normal machen, nämlich den Dispo zu benutzen. So, ne, aber da war noch alles gut, alles okay. Ich habe den Dispo damals umgewandelt in Ratenkredit. Über die Summe können wir gleich nochmal reden, wenn das relevant ist. Und das halt nicht nur einmal, sondern mehrmals, weil ich nicht daraus gelernt habe. Genau genommen dreimal. Genau, und war dann irgendwann mal, da raten die Kreditsumme so hoch, dass es eben, glaube ich, 18.000 Euro waren, so, die ich nachher abgestottert habe. Das war auch alles in Ordnung, habe ich monatlich abgezahlt. Und dann mache ich mal einen großen Bogen weiter. Irgendwann mal ein Auto gekauft auf Kredit. Traum war so Audi A4. Ich habe angefangen 2018 mit einem Ford Escort in Rot, habe ich abgekauft von einem Freund. Das war ganz cool, war ein günstiges Auto. Der hat mich damals 500 Euro gekostet, habe ich bar bezahlt. Und habe ihn dann zwei Jahre später 400 Euro wieder verkauft. Also es war ein sehr gutes Geschäft. Aber ich habe dann irgendwann mal den Fehler gemacht oder den Wunsch gehabt, ein größeres, schönes Auto zu fahren, und wollte mir dann unbedingt ein Audi A4 leisten. So. Gebraucht, für, ich glaube, 5 Jahre alt, 14.500 Euro kreditfinanziert. So, und dann, genau, irgendwann war dann der Zeitpunkt da, wo ich dann meine Traumfrau kennengelernt habe. So 2011 war das. Und wir haben dann uns entschieden, oder ich habe ihr dann einen Antrag gemacht, 2014. Und sie hat ja gesagt, zum Glück. In diesem Jahr, genau, dann stand in diesem Jahr die Hochzeit an. So, 2014 war das. Und wir hatten natürlich nicht das Geld, um die Hochzeit sozusagen bar zu bezahlen. Das waren auch so ungefähr die 20.000 Euro, die wir dann kreditfinanziert hatten, was ich auch so nicht nochmal machen würde.
Robert, ganz kurz, entschuldige, dass ich dich unterbreche, ganz kurz. Wann hast du angefangen, beim Zoll zu arbeiten? Wie alt warst du da?
Angefangen habe ich, also mit 16 habe ich meine Ausbildung angefangen. 2001 war das.
Okay, und seitdem bist du auch beim berufstätig, durchgehend berufstätig?
Richtig, genau. Seit 2001, okay. Ausbildung 2 Jahre am Zoll, in Stralsund damals, mit Pommen. Und dann wurde ich 2003, nach 2 Jahren sozusagen, nach Hamburg versetzt, weil der Bezirk Hamburg sozusagen... Also damals war im Bezirk Stralsund kein Job vorhanden, deswegen musste ich nach Hamburg gehen, was ganz gut war. Ne? Ich bin damals auf einem Dorf, im Dorf groß geworden, und da gab es mehr Kühe als Einwohner. Von daher war ich ganz froh, dann mit 18 endlich mal in die große weite Welt. Und Hamburg war natürlich das Tor zur Welt. Schöne Stadt. Mit sehr viel Verlockungen natürlich. Auch finanziell. Können wir gleich nochmal drauf eingehen. Genau. Und seitdem bin ich durchgängig beim Zoll gewesen.
Okay, dann sind wir jetzt bei deiner, Entschuldigung, dann können wir jetzt wieder nach vorne fahren zu deiner Hochzeit.
Hochzeit war 2014 und die war wunderschön, also würde ich auch so jederzeit wiederholen, das ist ja einer der schönsten Tage im Leben, wenn es normal läuft, wenn es richtig läuft, ne? Und dann, wie gesagt, wir haben geheiratet meine Frau war im 7. Monat schwanger, so, und haben dann 2 Monate später das Kind bekommen. Der Kleine ist heute 5. Und sind dann in die Elternzeit gegangen. Meine Frau nahm 6 Monate Elternzeit, ich nahm 6 Monate Elternzeit. Und das war auch so ein finanzieller Knackpunkt, weil das halt 65% vom Netto. Wobei die Schwierigkeit bei uns war, bei mir war es ja noch okay. Und meine Frau war leider vor dem Jahr Elternzeit selbstständig. Und dann bemisst sich halt das Elterngeld nicht anhand der letzten 12 Monate Angestellten-Dasein, sondern anhand der kompletten Selbstständigkeit. So, und da die in der Selbstständigkeit meine Frau weniger verdient hat, war das Elterngeld dementsprechend niedrig. So, und das heißt, durch die Elternzeit, insgesamt 12 Monate, haben wir insgesamt glaube ich, so 16.000 Euro Gehalt nicht bekommen. War halt auch ein riesen Knackpunkt. Und hat dafür gesorgt, dass wir richtig fett ins Minus gerutscht sind, also auch ins Dispo. Und ich hatte dann die glorreiche Idee, mich durch eine nebenberufliche Selbstständigkeit sozusagen nochmal da finanziell rauszuziehen. So, okay. Das heißt, wir hatten einen guten Freund, der hat ein Eiscafé und ich wollte eigentlich beim Anfang nebenberuflich zu arbeiten, so als Nebenjob, und habe dann gesehen, dass halt so ein Nebenjob als Beamter ist zwar okay, aber so 250 Euro nebenbei verdienen, wenn man eigentlich 1.000 Euro monatlich mehr bräuchte, macht nicht so viel Sinn. So.
Ihr dürft nur 250 Euro mehr verdienen in einer Nebentätigkeit?
Nein, das nicht. Man darf als Beamter erstens, also zeitlich gesehen, 8 Stunden pro Woche nebenbei verdienen, offiziell, und maximal 40% des Jahresnettos. Also wenn man es runterrechnet auf einen Monat, sind es ungefähr 1.000 Euro netto. Das darf man, aber dadurch, dass man ja diese 8-Stunden-Komponente in der Woche hat und man ja, wenn man halt nebenberuflich arbeiten will, so einen Minijob, sag ich mal, den kriegt man ja auch nicht viel. Also wenn das sagen wir 10 Euro die Stunde sind, bei 8 Stunden die Woche, kann man sich auch rechnen, dass es ungefähr so 240 Euro im Monat sind, ne? Die man so nebenbei verdient als Nebenjobber damals. Damals hatte ich noch keine Ahnung von finanzieller Bildung und von, dass man noch mehr Gehalt verdienen kann, fordern kann. Ja. War eine lehrreiche Zeit damals. Nein, und die Idee war dann, anstatt nebenberuflich da einzusteigen in das Eiscafé, und Stundenbasis zu arbeiten, hat mich dann der Freund gefragt, ob ich nicht ganz einsteigen möchte, zu 50%. Und hab dann so 2-3 Sekunden überlegt und gesagt, ja, machen wir. Ne? Also 50% Eiscafé sozusagen, Übernahme.
We'll be right back.
Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen es kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben Albert Barreda, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen, 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9to5-Job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend Boss ist ab sofort erhältlich. Überall, wo es gute Bücher gibt. Also schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen. Zu der Freiheit, die du verdienst.
Ganz kurze Frage, die Selbstständigkeit, wird die anders angesehen, wenn du als Beamter nebentätig arbeiten möchtest? Müsstest du als, sagen wir mal, als Selbstständiger, müsstest du auch da diese 8-Stunden-Regel beherzigen? Oder ist es da eine andere Regelung?
Weiß ich gar nicht ganz genau, weil ich habe es anders gelöst. Also ich war nicht quasi selbstständig nebenbei, sondern ich habe meine Frau überreden können, das zu machen. Und das Problem als Beamter ist ja, man darf zwar nebenbei selbstständig sein, wenn man es sich genehmigen lässt, aber man darf, und so war das ja bei uns, kein Geschäftsführer nebenbei sein. Das heißt, so unternehmerische Tätigkeit wie Geschäftsführer und sowas, das darf man nicht als Beamter. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich brauche eine andere Lösung. Und dann habe ich meine Frau überreden können, die Geschäftsführungstätigkeit zu 50% zu übernehmen. Das heißt, ich war jetzt quasi als Beamter sozusagen gar nicht aktiv, sondern habe dann sozusagen umsonst, in Anführungsstrichen, in diesem Eiskaffee mitgearbeitet. So habe ich das gelöst für uns. So, meine Frau fand das Ganze nicht so prickelnd. Hat ja auch Auswirkungen gehabt, wie wir gleich jetzt hören werden sozusagen. Genau, aber die Idee war halt zu sagen, okay, durch die Selbstständigkeit mehr Geld zu verdienen als in einem Nebenjob. So, und das war halt die Grundidee. So, und dann war das halt so, dass das Eiskaffee ganz gut lief am Anfang. Wir hatten das Eis leider, was heißt leider, wir hatten das Eis damals dazu gekauft, also nicht selbst hergestellt, und ich hatte dann die Idee, weil auch die Nachfrage nachher da war, das Eis selbst zu produzieren. So, dann habe ich halt kurzerhand so ein Eisfachseminar besucht in Berlin, habe das Eis machen gelernt und habe dann die Idee gehabt, okay, wir starten die Eisproduktion selbst, was zur Folge hatte, dass wir natürlich auch Materialien brauchen wie Eismaschinen etc., die nicht ganz günstig sind. Und die Problematik war, dass in dem Eiscafé nicht genug Platz war, um die Produktion vor Ort zu gewährleisten. Also haben wir einen zweiten Standort gesucht.
Robert, ich möchte ganz kurz dazwischen gehen.
Ja.
War das deine erste unternehmerische Erfahrung und auch deine erste gastronomische Erfahrung, oder hast du vorher schon was in die Richtung gemacht?
Also als so nebenberuflich selbstständig war das die erste Erfahrung. Ja? Quasi einfach mal gucken, ob das funktioniert sozusagen. Ich war zwar schon nebenbei tätig in meinen Jahren davor sozusagen, habe mal im Café oder in der Bar gearbeitet oder auch im Eiscafé nebenberuflich sozusagen auf Stundenbasis. Aber so richtig aktiv selbstständig war das meine erste Erfahrung. Genau, und die Idee war zu sagen, wir haben einen zweiten Standort, den wir auch gefunden haben. Die Problematik war dabei, dass, was der ehemalige Geschäftsführer uns nicht gesagt hat, so der hatte früher mal eine Insolvenz, vor Jahren, hat auch ein Restaurant gehabt, was nicht funktioniert hat, oder weil er sich scheiden lassen hat, hat es dann nicht mehr funktioniert. So, und war dann aufgrund der negativen Schufa, konnte er nicht in den neuen Mietvertrag der zweiten Gewerbefläche. So, das heißt, da wieder meine Frau gefragt, Schatz, willst du nicht die Mieterin sein des zweiten Standortes? Und sie hat irgendwie ja gesagt. Das heißt, wir waren dann quasi, meine Frau war zu 50% im Eiscafé und zu 100% im zweiten Standort. Ne? Also der Geschäftsführer, der ehemalige, war da quasi beim zweiten Standort raus. Und dann aufgrund der ganzen Thematik so Eiscafé und also ich war halt nicht zufrieden mit der Zusammenarbeit im Laufe der Zeit, im Laufe der Monate. Und habe dann die Idee gehabt zu sagen, ich möchte aus diesem Eiscafé wieder raus, ne, diese 50% Beteiligung. Haben uns dann aufgelöst, es war eine GbR, ne, zwischen meiner Frau und ihm. So, die GbR haben wir wieder aufgelöst und dann hatten wir sozusagen den zweiten Standort alleine. Was ganz gut war, weil wir dann autark waren sozusagen, wir haben das Eiscafé noch beliefert, ne, das war so ein Vertrag zwischen uns, so ein mündlicher, und haben aber auch vor Ort Eis verkauft. Das heißt, der zweite Standort konnte sich komplett alleine halten. Ne. Wir haben vor Ort Eis verkauft und haben dem Eiscafé Eis geliefert. Was ich bei der ganzen Sache nicht bedacht habe, war, dass dann nach 6 Monaten die Elternzeit vorbei war. So, das heißt, ich musste dann wieder nach 6 Monaten meinen Hauptjob zurück, hatte dann sozusagen den Hauptjob, die Familie, 2 Kinder und das Eisbusiness. So, hat eine Zeit lang okay funktioniert, so, aber irgendwann war da der Punkt erreicht, wo meine Frau dann gesagt hat, so, du bist nur unterwegs, ne? Beim Zoll hatte ich damals einen Job in der Spezialeinheit, das heißt, ich war auch dann teilweise mal 5 Tage weg und ich hatte halt diesen Hauptjob beim Zoll in der Spezialeinheit, nebenbei das Eisgeschäft und ich war sozusagen immer nur unterwegs und meine Frau hat dann irgendwann so die Pistole auf die Brust gesetzt, im wahrsten Sinne des Wortes, und gesagt, so, entweder kümmerst du dich jetzt mal um deine Familie oder wir gehen getrennte Wege. Und haben wir den.
Okay, das heißt, dass deine Frau in der Zeit, als du wieder angefangen hast, das Eiscafé geführt hat?
Nee, ich habe das komplett weitergemacht. Also ich habe dieses.
Ach so, okay.
Wir waren da raus aus dem Eiscafé dann.
Ja, ja.
Und haben diesen zweiten Standort, diese Eisproduktion oder Eislabor, wie es damals genannt hatten,
ja, ja.
Habe ich dann versucht, nebenbei zu führen. Ich hatte ein, zwei Angestellte, die Eis verkauft hatten für mich und auch versucht hatten, Eis zu produzieren, aber es ging halt alles nicht gut.
Aber sie war da nicht involviert, also die außen vor. Okay, gut.
Und genau, irgendwann war dann der Punkt erreicht, wo meine Frau gesagt hat, so jetzt bis hier und nicht weiter. Und habe mich dann entschlossen, das Eis sozusagen Eis sein zu lassen und habe dann aufgehört. Und ich wusste, dass wenn das passiert, wenn wir jetzt damit aufhören, ne, dass wir sofort in die Zahlungsunfähigkeit geraten, weil wir natürlich die Miete für die Gewerbefläche, sprich für die Eisproduktion und die Leasingraten für die Eismaschinen noch zahlen mussten. So, das heißt, mit der Entscheidung von heute auf morgen aufzuhören, war die Überschuldung da. So.
Es gab auch keine Möglichkeit, dieses Business zu verkaufen, richtig?
Richtig. Wir haben das versucht, sozusagen uns mit dem Vermieter zu einigen, den Mietvertrag aufzulösen, wollte er nicht. Und auch mit der Leasingfirma die Eismaschine wieder zurückzugeben und da aus dem Vertrag rauszukommen. Also der Mietvertrag lief noch 2 Jahre und der Leasingvertrag noch 3 Jahre. So, wir kamen aus beiden Sachen nicht raus.
Okay.
Genau, dann mit der Aufgabe sozusagen war dann der Zeitpunkt der Überschuldung da und dann ging es halt weiter. Wie verhält man sich, wenn man überschuldet ist und nicht mehr zahlungsfähig ist? Genau, man geht zur Schuldnerberatung, habe ich dann auch gemacht. Und das war eine gewerbliche, das heißt keine gemeinnützige, die umsonst berät, sondern es war eine gewerbliche, weil die Problematik in Deutschland ist ja, wenn du zu einer gemeinnützigen Schuldnerberatung gehst, wartest du im Zweifel 6 bis 12 Monate, um einen Termin zu bekommen. So, und ich wollte halt sofort eine Lösung haben, deswegen bin ich zu einer gewerblichen gegangen, die zwar Geld kostet, aber ich konnte mir das sozusagen leisten. Also wir haben in den 9 Monaten Schuldnerberatung dann, glaube ich, insgesamt 900 Euro bezahlt, also pro Monat 100 Euro. Das war okay, wir konnten das uns dann leisten, diese Schuldnerberatung. Und diese Schuldnerberatung funktioniert dann so, dass man erstmal eine Übersicht schafft, wie sehen die Einnahmen aus, wie sehen die Ausgaben aus und wie hoch sind eigentlich die Schulden. Ne? Also wer sind die ganzen Gläubiger, wie hoch sind die Schulden und dann versucht man, sich mit den Gläubigern zu einigen, einen außergerichtlichen Vergleich zu fahren. Und am Ende müssen halt, wenn der Vergleich funktioniert, müssen alle Gläubiger zustimmen. So, und wenn halt einer nicht zustimmt, gibt es den Vergleich nicht. Das heißt, dann ist man dran gehalten, den quasi Insolvenzantrag zu stellen beim Amtsgericht. So, und das ist dann passiert. Ne? Also von den 8 Gläubigern, die es bei mir waren, haben halt nur 3 zugestimmt, die anderen nicht. Und deswegen wurde dann nach 9 Monaten der Insolvenzantrag gestellt.
Bevor wir jetzt weiter in diese Privatinsolvenz gehen, das finde ich auch sehr spannend, wie das funktioniert, hätte ich noch eine Frage, um nochmal jetzt rückblickend, du hast ja jetzt die Geschichte erzählt von deinem 18. Lebensjahr mit ersten Giro-Spielereien bis zu deinem Anfang 30er Jahren. Was würdest du jetzt im Rückblick selbstkritisch sagen? Was waren so die entscheidenden Faktoren, die bei dir zu der Insolvenz geführt haben?
Ja, Punkt 1 war auf jeden Fall Nutzung des Dispos. Ne? Das war der erste Schritt sozusagen in die Schuldenspirale oder Überschuldungsspirale, mehr oder weniger. Was am Anfang nicht so gravierend ist, weil wenn man halt das Dispo ausgleicht und dann einen Ratenkredit draus macht, kann man das monatlich abbezahlen. So. Problem ist dann halt, wenn man nichts draus lernt, was bei mir auf jeden Fall der Fall war, ich habe nichts draus gelernt, und man macht neue Schulden und das nächste Thema ist allgemein Schulden machen, also ich würde nie wieder Schulden machen nachhinein, ne? Thema Kfz-Finanzierung auf Pump, Hochzeit auf Pump, die Elternzeit, die hatten wir ja sozusagen auch durchs Dispo ausgeglichen. Ich würde nie wieder Schulden machen im Nachhinein. Ne? Also Dispo nicht, keine Schulden machen. Und allgemein mit dem Thema Finanzen einfach sich da mehr mit beschäftigen, ne? Und überhaupt mal zu fragen, was ist Geld eigentlich und macht Geld eigentlich glücklich? So ganz banale Fragen einfach. Ne? So.
Okay.
Genau, das waren so 2 Knackpunkte eigentlich, Thema Dispo und Schulden.
Würdest du denn sagen, dass dein unternehmerisches Engagement im Nachhinein auch ein Fehler war?
Jein. So wie es abgelaufen ist schon, also ich bin da quasi ohne irgendwie unternehmerisches Wissen sozusagen in diese Selbstständigkeit da reingerutscht. Ich habe ja einfach nur gesagt, so Eiskaffee machen wir jetzt mal zusammen. So, ich würde nie wieder eine GbR gründen. Punkt Nummer 1. Ne? Wir hätten auf jeden Fall eine GmbH gründen müssen, dann wäre auch die private Haftung sozusagen nicht da gewesen. Mhm. Aber alles, und es ist immer schwer zu sagen, im Nachhinein, was hätte ich anders machen sollen oder können, ne? Weil alles, was du entschieden hast, war ja aufgrund der Basis oder der Kenntnis, die du zu dem Zeitpunkt hattest. Von daher.
Ja, genau. Im Rückblick ist man immer schlauer, klar.
Mhm. Genau. Und klar haben wir viel daraus gelernt, aus der ganzen Materie. Ne? So, und alles, was ich unternehmerisch damals falsch gemacht habe, versuche ich ja heute mit dem Projekt, was ich mache, sozusagen richtig zu machen.
Ne? Mhm. So. Aber das finde ich eine guten Hinweis, den GbR und GmbH auch gegenüberzustellen und sich zu überlegen, ja, wie das mit der privaten Haftung ist. Die ist ja bei einer GmbH ausgeschlossen. Und das ist, glaube ich, bei einer Gründung ganz schlau, das so zu machen.
Ja, glaube ich. Ich glaube, es sei denn, man macht sich wirklich grob fahrlässig, man handelt grob fahrlässig, auch als Geschäftsführer, dann glaube ich, kann man trotzdem privat haftbar gemacht werden, aber das ist ein anderes Thema. Aber ja, grundsätzlich bei der GmbH hast du halt dieses Stammkapital, was quasi.
Du hast ja auch mehrmals erwähnt, dass die finanzielle Bildung so gut wie gar nicht vorhanden war. Ist es denn auch vielleicht ein Grund, ich meine, unternehmerisch, ich meine, du bist dann jemand, der unternimmt, der auch relativ schnell Entscheidungen trifft, aber hat vielleicht die unternehmerische Bildung, sofern vorhanden, gefehlt? Hattest du dir auch mal überlegt, in der Zeit dir Rat zu holen von, es gibt ja Beratungsstellen, die in solchen Sachen auch helfen, oder hast du den harten Weg gewählt, selber die Erfahrung zu machen?
Ja, sowohl als auch. Also ich, erstmal die Frage, ich habe mich zwar beraten lassen, aber nicht von den richtigen Leuten. Okay. Wir hatten zum Beispiel keinen richtigen Steuerberater, der uns da beraten hat, sondern wir wollten halt die kostengünstigere quasi Familienlösung wählen, weil wir haben natürlich auch Bekannte gehabt, die sozusagen Tipps und Tricks und Hinweise hatten, aber leider im Nachhinein nicht die richtigen. Ne? Also klar ist eine GbR-Gründung günstiger, als eine GmbH zu gründen. Ne? Die Gründungskosten sind günstiger, aber im Nachhinein war das natürlich viel, viel teurer, eine GbR zu gründen als eine GmbH, logischerweise. Aber zum Thema finanzielle Bildung und unternehmerische Bildung, klar würde ich heute im Nachhinein, wenn ich was gründe, mich mehr mit der Thematik Gründung beschäftigen. Auch mal dieses Thema, also banale Thema, sich mal die Bücher anzugucken überhaupt und zu sagen, okay, was ist denn in den letzten 3 Jahren überhaupt gelaufen im Eiscafé? Ne? Wie waren die Zahlen und lohnt es sich überhaupt, da einzusteigen? Ne? So, also ganz rational, sich mal hinzusetzen, die Zahlen sich anzugucken und mal abzuwägen, das für und wieder. Ne? Habe ich ja nicht gemacht. Ich habe zwar eine reine Bauchentscheidung zu sagen, okay, gut, ich kannte denjenigen, war ein guter Freund von uns. Trotzdem sich darauf zu verlassen, dass alles gut ist und dass alles funktioniert, ins Blaue hinein sollte man natürlich nicht. Ne? Also so Thema Steuerberatung und Zahlen, Fakten würde ich im Nachhinein immer wieder machen. Also würde ich im Nachhinein besser machen.
Okay. Jetzt bist du an dem Punkt, 3 von 8 Gläubigern haben das akzeptiert, 5 haben gesagt, nein, machen wir nicht. Und dann hast du gesagt, musstest du einen Antrag stellen auf Privatinsolvenz. Kannst du uns diesen juristischen Prozess nochmal erläutern?
Ja, also den Antrag habe ich zusammengestellt mit der Schuldnerberatung beziehungsweise mit dem Rechtsanwalt der Schuldnerberatung. Ist ja ein langes Pamphlet, so ein Antrag. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten es insgesamt waren, aber es waren bestimmt zwischen 20 und 30 oder so. Wo natürlich auch die Rechten und Pflichten drinstehen. Und ich kann mir auch, ich weiß gar nicht, ob ich aus heutiger Sicht, ob ich wirklich alles durchgelesen habe, was da drin steht. Weil in diesem Verfahren tauchen natürlich auch viele Probleme auf, ne, im Nachhinein. Da sind viele Probleme aufgetaucht. Also es ist ja so, du stellst diesen Antrag mit der Schuldnerberatung oder mit dem Rechtsanwalt und dann passiert Folgendes. Du bekommst dann eine Woche später ungefähr einen Beschluss vom Amtsgericht, in dem Fall vom Insolvenzgericht, wo halt drin steht, dass die Privatinsolvenz eröffnet worden ist wegen Zahlungsunfähigkeit. Und da stehen halt die nächsten Schritte quasi drin, dass der Insolvenzverwalter bestimmt worden ist. Dass wenn du dich in dieser Zeit quasi in dem Verfahren wohl verhältst, dass du dann die Restschuldbefreiung bekommst. Und das ist ja genau dieses Verfahren. Das Insolvenzverfahren heißt ja eigentlich im genau genommen Restschuldbefreiungsverfahren. Das heißt, wenn du Summe X an Schulden hast, sagen wir mal 100.000 Euro, und du zahlst in diesem Prozess, egal ob er jetzt 3, 5 oder 6 Jahre dauert, kommt gleich mal drauf zurück, einen gewissen Anteil, entweder weil du Vermögen hast oder weil du halt ein Gehalt beziehst. So, und wenn du halt dich in diesen 3, 5 oder 6 Jahren wohl verhältst und diese Summen zahlst, die die zahlen musst und keine weiteren Schulden machst zum Beispiel, dann wird dir halt die restliche Schuldsumme erlassen. Das heißt, wenn du, sagen wir mal, 100.000 Euro Schulden hättest und du zahlst in diesen 3, 5 oder 6 Jahren 20.000 Euro, dann werden dir im Nachhinein sozusagen dann die 80.000 erlassen. Ne? Also es ist ja, und was viele auch nicht wissen, ist ja, dass das Insolvenzverfahren im eigentlichen Sinne ja nicht Insolvenzverfahren heißen darf, sondern das Insolvenzverfahren, damit ist ja nur gemeint quasi das eröffnete Verfahren. Das heißt, Verfahren ist eröffnet, dann dauert es in der Regel so 12 bis 18 Monate, wo der Insolvenzverwalter guckt, was ist vom Vermögen vorhanden, ne? Was für ein Gehalt hast du, bist du im Job? Und in diesem eröffneten Verfahren, was 12 bis 18 Monate dauert, wird sozusagen das ganze Vermögen zusammengetragen und dann an die Gläubiger ausgeschüttet. Und wenn das eröffnete Insolvenzverfahren vorbei ist, beginnt die Wohlverhaltensphase, die Wohlverhaltensperiode. So. Und beides zusammen eröffnetes Verfahren. Und Wohlverhaltensphase heißt eigentlich Reststuhlbefreiungsverfahren. Ne? Das eigentliche Insolvenzverfahren dauert ja nur ein Jahr sozusagen, was viele nicht wissen.
Ne? Nehmen wir jetzt mal an, 100.000 Euro Schulden. Mhm. Und dann, wer ist dieser Insolvenzverwalter? Das klingt so ein bisschen mysteriös für mich. Ist das irgendein Rechtsanwalt, der vom Gericht berufen wird? Ist das jemand, den du aus eigener Tasche bezahlen musst? Ist das eine öffentlich bestellte Person? Wie ist das?
Genau, der Insolvenzverwalter ist ja sozusagen gelistet beim Gericht. Und je nachdem, wie die Auslastung ist, bekommt oder wird ein Insolvenzverwalter ein Rechtsanwalt in dem Sinne, eine Insolvenzkanzlei, mit einem Rechtsanwalt, der auf Insolvenzrecht spezialisiert ist, quasi vom Gericht bestimmt. So.
Und wer bezahlt den?
Den bezahle ich quasi. Also entweder, wenn Vermögen vorhanden ist, was bei mir der Fall war, dann bekommt der Insolvenzverwalter im eröffneten Verfahren, in diesen 12 bis 18 Monaten, 40% von dem, was du zahlst. Das heißt, bei mir waren das, ich glaube, ich habe im eröffneten Verfahren, wenn wir über Zahlen reden, 19.000 Euro bezahlt insgesamt. Also das war sowohl vom Gehalt als auch von dem, was vorhanden war, durch zum Beispiel Steuerrückerstattung und so, hat der Insolvenzverwalter quasi 19.000 Euro bekommen und davon 40%. Und der Rest ging an die Gläubiger. Das heißt, was man natürlich auch macht, ist in diesem öffentlichen Verfahren auch die Verfahrenskosten abzudecken, die ungefähr so, wo halt Gerichtskosten bezahlt werden und Insolvenzverwalterkosten. Das sind ungefähr so circa 2.000 Euro. Und damit deckt man sozusagen die Verfahrenskosten ab. Und wenn man in diesem öffentlichen Verfahren die Verfahrenskosten, diese 2.000 Euro nicht bezahlen kann, das wissen auch viele nicht, weil man zum Beispiel keinen Job hat, bist Hartz-IV-Empfänger, hast keinen Job und bist auch nicht arbeitsfähig, dann musst du diese Insolvenz, diese Gerichtskosten quasi, diese Verfahrenskosten im Nachhinein bezahlen. Das heißt, wenn im Zweifel die Insolvenz vorbei ist, du bist 6 Jahre als nicht arbeitsfähiger Mensch im Insolvenzverfahren, Verfahren ist vorbei, bleiben diese 2.000 Euro immer noch stehen. Das heißt, du musst im Nachhinein immer noch diese 2.000 Euro zahlen. Ne? Bei mir war der Fall, weil ich halt einen Job bin, Beamter bin und jeden Monat den pfändbaren Anteil abgegeben habe sozusagen, habe ich diese Verfahrenskosten bezahlt von der Masse, von der Insolvenzmasse und auch die Insolvenzverwalterkosten.
Das klingt jetzt für mich als Außenstehender so, als würden letztlich die Gläubiger den größten Schaden davon tragen, wenn du sagst, dass dass die auf einen Großteil ihrer Forderungen dann auch letztlich sitzen bleiben. Und es geht ja auch ziemlich viel Geld zu diesem Insolvenzverwalter, wenn ich das richtig sehe. Und in diesen Prozess, also ist das ja für die Gläubiger eigentlich die auch eine schlechte Option, oder?
Sehe ich genauso. Also die Gläubiger hätten wahrscheinlich im Nachhinein mehr bekommen, wenn sie sich auf den Außergerichten vielleicht geeinigt hätten oder wenn sie zugestimmt hätten, hätten sie wahrscheinlich mehr bekommen. Das Problem ist, ich glaube, die 5 Gläubiger waren ja, die nicht zugestimmt haben, waren Banken. Und die Banken machen das ja folgendermaßen, die geben ja die Forderung ab an eine Factoring-Firma, an ein Inkassobüro oder eine Tochterfirma oder so, damit sie halt diese Forderung nicht mehr in den Büchern stehen haben. Ne? Das heißt, die Bank gibt die Forderung ab, damit sie auch, weil es ist natürlich auch Arbeitsaufwand, sich damit im Zweifel 6 Jahre zu beschäftigen und darüber zu wachen, ob die monatlichen Raten gezahlt werden. Und dann sagt man, okay, dann streicht man das aus den Büchern, ist abgeschrieben das Geld und man quasi einigt sich nicht, sondern sorgt dafür, dass es zur Insolvenz kommt. Aber also aus meiner Sicht ist es vielleicht schlauer als Gläubiger zu sagen, okay, ich einige mich, weil ich vielleicht dann doch mehr Geld bekomme. Aber das muss man halt von Fall zu Fall sehen. Es kommt immer auf den Einzelfall drauf an.
Du hattest gesagt, dass 8 Gläubiger am Start waren und 5 haben sich geweigert, dem Privat- oder dem außergerichtlichen Verfahren zuzustimmen. Waren das alle 8 Finanzinstitute oder von den 8 nur die 5, die nicht zugesagt haben, die ihre, sagen wir mal, ihre Reserve einfach aus den Büchern haben wollten, nicht eingestimmt haben? Also die anderen 3 waren wohl andere Gläubiger, waren das Unternehmen oder wer war da noch als Gläubiger aufgeführt?
Unter anderem ein guter Freund. Und zwar war eine Forderung dabei, das war eine Autoreparaturrechnung. Kann ich mal kurz mal ausholen. Und zwar wir hatten damals so ein kleines Familienauto, so ein Skoda Roomster. Da ist meine Frau unterwegs gewesen und da hat ein Taxi die Vorfahrt genommen und ist da in die Seite reingefahren. Und das war dann so, dass das Taxi oder das Taxiunternehmen, die die Rechnung nicht bezahlen wollte, weil sie das abgestritten haben, den Unfall, dass sie schuld waren. Und da hat mein Freund, das war ein Autohaus, der besitzt ein Autohaus, gesagt, okay, dann kümmern wir uns drum und unsere Anwälte, ne, und dann haben das quasi eingeklagt oder dem Rechtsanwalt hervorgegangen. Und er hat sozusagen über sein Autohaus das Auto repariert. So, nun war es halt so, dass diese Autoreparatur ja Geld gekostet hat. Die haben das Geld von der Versicherung bekommen, aber haben in dieser Zeit, in dieser Überschuldungsphase, dann diese Autoreparaturrechnung quasi nicht bezahlt. So, das heißt, selbst wenn wir es bezahlt hätten, hätte dann im Nachhinein der Insolvenzverwalter sagen können, pass auf, du hast da eine Rechnung bezahlt, ne, die fordern wir wieder zurück. Genau, also ein quasi Gläubiger ist ein Freund und ich habe damals auch zu ihm gesagt, pass auf, egal wie viel Geld jetzt in diesem Insolvenzverfahren zu dir kommt, ne, wie viel davon bezahlt wird, du bekommst auf jeden Fall alles zurück, also jeden einzelnen Cent, weil ich das als meine ethische und moralische Pflicht sehe, ne? So, ihn da nicht hängen zu lassen. Und das sehe ich auch grundsätzlich, habe ich auch schon mal gesagt, bei allen anderen Gläubigern. Auch wenn das vielleicht moralisch und ethisch korrekt oder nicht korrekt ist, kann man sehen, wie man möchte. Also ich sehe mich in der Pflicht, auch wenn ich jetzt nach 3 Jahren durch bin, bei mir ist der Fall, ich bin nach 3 Jahren mit der Insolvenz durch, warum, können wir gleich mal besprechen, möchte ich nach der Beendigung jeden einzelnen Cent an den Gläubiger zurückzahlen, weil ich das als meine ethische und moralische Verpflichtung sehe, das zu tun. Mhm. Auch wenn ich sozusagen nur 30, also man ist nach 3, ich bin nach 3 Jahren durch, weil ich in diesen 3 Jahren die 35%-Quote erreicht habe. Das heißt, ich habe 35% der Schulden getilgt in den 3 Jahren und dann bin ich nach 3 Jahren durch.
Das heißt doch dann, du solltest das Geld doch erst nach Beendigung des Verfahrens dann an die Gläubiger auszahlen oder zumindest in dem Fall an deinen Freund. Nicht während eines schwebenden Verfahrens, oder?
Genau, das ist okay. Das ist nicht erlaubt, weil das ein quasi gläubiger Bevorzugung wäre. Das heißt, wenn ich jetzt im Verfahren nur ihm sozusagen seine Schulden bezahlen würde, das ist nicht erlaubt rechtlich, dann würde ich ihn bevorteilen und dann könnte der Insolvenzverwalter auch das Geld wieder zurückfordern.
Okay. Jetzt mal weg von den juristischen Themen. Wie wirkt sich das denn hat sich das auf deine Psyche ausgewirkt? So eine Privatinsolvenz klingt für mich nach etwas, was einen sehr belastet und was wahrscheinlich ja so jeden Lebensbereich irgendwie dann auch betrifft, oder?
Ja, wobei ich sagen muss, dass der schwerwiegende Teil der quasi psychischen Belastung, wenn ich das so bezeichnen möchte, eher so in den Bereich gefallen ist zum Zeitpunkt, wo ich sozusagen gemerkt habe, okay, ich bin jetzt überschuldet, ich bin dann irgendwie zahlungsunfähig, ich brauche jetzt Hilfe, ich brauche jetzt rechtliche Unterstützung und das war die Phase, wo ich dann mir einen Schuldenberater gesucht habe. Und mich dann sozusagen zu outen, dass ich sozusagen Schulden habe und Hilfe brauche, das war so eine Hürde. Ne? Und das so geht es, glaube ich, den meisten Menschen. Sich einzugestehen, okay, ich komme jetzt nicht mehr weiter. Ich brauche jetzt wirklich Hilfe und Unterstützung. Und das ist halt so eine Hürde, die viele Menschen scheuen. Zumal wir ja hier in Deutschland und Europa das Problem haben, nicht so wie in Amerika. Ne? Also hier spricht man nicht über Geld. Mhm. Über Geld spricht man nicht, über Schulden schon mal gar nicht. Und die Privatinsolvenz ist sozusagen das Ende. So denken viele. Mhm. Ich sehe das komplett anders, weil für mich die Insolvenz sozusagen was Gutes war im Nachhinein. Ne? Ein Schritt, also für mich war es quasi der Anfang in eine glückliche Zukunft. Aber kommen wir gleich nochmal drauf zurück, glaube ich. Also von der Psyche her war das wirklich so, dass ich sage, die Schuldenberatungsphase war schwerwiegender vom Kopf her. Ne? Weil man dann sich eingestehen muss, okay, ich habe jetzt wirklich richtig Scheiße gebaut, im wahrsten Sinne des Wortes.
Da ist wahrscheinlich auch ganz viel Schamgefühl mit dabei, ne? Dass man das wahrscheinlich auch vor sich selber erstmal gar nicht wahrhaben möchte und dann das nach außen sozusagen zu kommunizieren bedeutet dann auch, dass es für einen selber zur Realität wird. Also das stelle ich mir schwierig vor, dieses Schamgefühl zu überwinden.
Ja, definitiv. Und das war ein Problem, auch für mich, sich einzugestehen und zu sagen, okay, ich habe jetzt wirklich Fehler gemacht und muss für diese Fehler jetzt gerade stehen. Und das ist auch ein riesen, genau das ist ja der Punkt, ne? So diese Verantwortung dafür zu übernehmen, zu sagen, okay, ich gehe jetzt den Schritt, ich lasse mir jetzt helfen, ich gehe jetzt zur Schuldenberatung und öffne mich und oute mich, dass ich sozusagen finanziell ja in der Falle stecke quasi. Ne? So und der nächste Punkt war ja auch, dass die Beziehung ja auch drunter leidet letztendlich. Wir waren in einer Ehe, auch wenn es dieses schöne Sprichwort gibt, ne, in guten wie in schlechten Zeiten, was wir uns ja quasi geschworen haben bei der Eheschließung. Nur das ist halt eine riesen Belastungsprobe und viele Ehen und Beziehungen zerbrechen halt an solchen finanziellen Problemen. Ne? Das sehe ich sehr oft. Wir haben es zum Glück hinbekommen, weil ich zu meiner Frau gesagt habe, pass auf, wir gehen jetzt diesen Schritt zur Schuldenberatung, dann auch für die Insolvenz und ich kriege das wieder hin. Ne? Ich biege das alles wieder gerade. So, die Verantwortung übernehme ich und das trage ich auch, diese Bürde.
Wie hast du das in deinem Kopf? Also das finde ich wirklich faszinierend. Deswegen fand ich das auch so interessant, dich zu interviewen. Also wir reden ja auch bei 9 to 5 häufiger über finanzielle Bildung und Investitionen und ob ich jetzt ETFs oder Aktien auswähle und solche Sachen. Aber wenn man mal wirklich so am Boden ist, also wenn man jetzt nicht sozusagen etwas aufbaut, sondern wenn man sich erstmal darum kümmern muss, nicht zu ertrinken sozusagen. Wie schafft man das im Kopf, da so einen Optimismus reinzubringen und so eine Zuversicht?
Das ist eine gute Frage. Kann ich im Nachhinein gar nicht mehr sagen. Ich habe es einfach gemacht. Also ich habe einfach gesehen, und wir hatten ja nach dem ersten Termin bei der Schuldnerberatung, war das so, dass erstmal die Dame war sehr freundlich, war eine Ex-Bankerin, die sehr freundlich war und sehr einfühlsam auch und gesagt hat, also, egal was gewesen ist, ne, heute ist heute und jetzt gucken wir, wie wir quasi die Kuh wieder vom Eis kriegen, beziehungsweise was wir aus der Situation machen. Die war halt eine große Hilfe. Und dann zu sagen, okay, mal hatte ich vorher schon gemacht, aber dann nochmal eine Haushaltsaufstellung zu machen, wirklich einen Haushaltsplan, zu sagen, okay, wie hoch sind die Einnahmen, wie hoch sind die Ausgaben, ne? Was können wir senken, weil wir wissen, im Insolvenzverfahren steht uns weniger Geld zur Verfügung. Wie kriegen wir die also wirklich ganz rational daran zu gehen, zu sagen, wie kriegen wir die Ausgaben so gesenkt, dass wir das ganze Verfahren überleben, unbeschadet, ne? Und dann wirklich zu sagen, okay, was sind die größten Posten? Und wir hatten damals 2 Autos und haben dazu entschieden, beide Autos abzugeben. Also wir haben wirklich gesagt, okay, eins mussten wir sogar abgeben, weil das eine ja kreditfinanziert war. Und es wäre spätestens im Verfahren quasi vom Insolvenzverwalter gekündigt worden, der Vertrag. Aber wir haben es vorher schon gemacht. Und genau, dann würde ich zu sagen, ganz rational, okay, was haben wir jetzt auf dem Papier, wie sieht es aus und wie gehen wir damit um? Also ich hatte auch gar nicht mich lange damit aufgehalten mit diesen so negativen Glaubenssätzen oder negativen Gedanken darum, was alles schlecht ist oder was alles nicht funktioniert, was wir alles nicht haben, sondern wirklich zu sagen, okay, einen Blick in die Zukunft richten und dann den Fokus darauf zu richten, was können wir jetzt machen, welche finanziellen Entscheidungen müssen wir jetzt treffen, damit wir da quasi stressfrei durchkommen, ne? Also möglichst stressfrei und unbeschadet.
Was waren denn andere Posten, bei denen ihr so eine Radikalkur gemacht habt? Du hast jetzt gerade gesagt, 2 Autos abgegeben, das ist ja tatsächlich vom Lifestyle her ein großer Schritt, denke ich mir. Gab es noch andere Sachen, wo du im Nachhinein sagst, boah, das war eigentlich ziemlich radikal?
Gut, ganz so radikal war es nicht, aber so ein Handyvertrag, meine Frau hatte noch einen teuren Handyvertrag laufen, so der so monatlich 60, 70 Euro gekostet hat. Den habe ich gekündigt und einen günstigen Handyanbieter gesucht und gefunden. Ich glaube, danach waren es nur noch 10 Euro und das habe ich wirklich mit jeder einzelnen Ausgabe gemacht. Ne? Jede einzelne Ausgabe überprüft und guckt, okay, geht's günstiger? Brauchen wir das überhaupt? Kann man es kündigen? Ne? Ganz radikal war zum Beispiel auch das Thema Altersvorsorge und wir hatten damals Riester-Verträge, die habe ich auf Eis gelegt. Das heißt, die monatlichen Ausgaben, ich weiß gar nicht mal, das waren, glaube ich, monatlich irgendwie 240 Euro, die habe ich einfach auf Eis gelegt, weil ich auch wusste, zu dem Zeitpunkt, dass ich zukünftig für die Altersvorsorge andere Sachen machen werde, als dass wir den Riester-Vertrag immer brauchen würden. Ne? Also ist ja auch ein einschneidender Punkt zu sagen, okay, die Altersvorsorge legen wir jetzt mal auf Eis und zahlen da jetzt gerade nicht ein. Was ja, wenn man keine anderen Optionen hat, auch eventuell zu Spätfolgen führen könnte, wenn man das tut. Wobei ich hatte keine großen Sorgen dabei. Ich bin halt Beamter und habe eh in Anführungsstrichen sichere Pension irgendwann mal. Wobei auch das, auch gerade wenn man die heutige Situation sieht, ist ja gar nicht mehr sicher. Ne? Ich glaube, jetzt haben wir noch irgendwie so 70-80% Pensionsansprüche. Ich weiß nicht, wie es in den nächsten Jahren sein wird. Vielleicht werden es auch weniger. Keine Ahnung. Aber ich verlasse mich halt auf diese Geschichten nicht, weder auf meine Pensionsansprüche noch auf die Rentenansprüche meiner Frau, sondern ich gehe das Ganze anders an und sage, ich aufgrund der finanziellen Bildung mache ich andere Sachen. Ne, Thema Aktien, Immobilien und so weiter. Können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Was waren noch größere Posten? Altersvorsorge, Handy?
Eine Frage jetzt in den Zusammenhang. Ich meine, ist man nicht überrascht, wenn man jetzt zurückblickt? Du hast jetzt ja einige Einsparpotenziale aufgedeckt. Handyverträge, Riester-Verträge, die auf Eis gelegt worden sind. Ist man nicht überrascht nach einer relativ kurzen Zeit? Weil ich hätte mir mal vorgestellt, eine Privatinsolvenz, das geht über einen relativ langen Zeitraum, zumindest das Entschuldungsverfahren. Aber bei dir waren es jetzt 3 Jahre, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist man nicht überrascht, was man, wenn man wirklich, na nicht genötigt, aber doch gezwungen wird, mal die Finanzen in die Hand zu nehmen, zu überlegen, so was brauchst du nicht, was es da für ein Einsparpotenzial gibt?
Und ich behaupte sogar, dass jeder, egal ob er viel oder wenig verdient, Einsparpotenziale umsetzen kann. ich hatte damals, bevor wir zur Schulnachbarung gegangen sind, nicht im Traum daran gedacht, dass wir beide Autos abgeben. So, war stand nie zur Disposition. Und das ist ja immer so, wenn man halt was erlebt und Entscheidungen treffen muss, dann sind die Entscheidungen, die vielleicht in dem Moment radikal sind, im Nachhinein gar nicht mehr so schwerwiegend. Heute sind wir froh, und das machen wir jetzt seit 3 Jahren, Fahrrad zu fahren, weil es erstens kostengünstig ist, zweitens Sport treiben ist sowieso gut. Ich fahre jetzt wirklich 1-2 Mal die Woche mit dem Fahrrad und einem Fahrradanhänger zum Supermarkt und kaufe ein. Und das ist total schön, finde ich. Also klar, man könnte jetzt denken, ein Autofahrer wird sich wahrscheinlich sagen, oh, wie peinlich ist das denn? Finde ich überhaupt nicht peinlich, es ist total entspannt. Und das Thema ist ja auch, wenn man ein Auto besitzt zum Beispiel, ne, Besitz belastet, hat meine Frau früher immer gesagt, ne? Je mehr man besitzt, desto mehr muss man sich auch darum kümmern. Und ein Auto kostet ja nicht nur Geld, sondern muss sich wirklich darum kümmern. Ne? So Werkstatttermine, TÜV, Waschen, Pflege, ne? Das ist auch ein riesen Zeitaufwand, den man da betreibt, so neben dem finanziellen Aufwand. So, von daher.
Jetzt hast du ja einen Side-Hustle gestartet, wenn ich das richtig verstehe, insolvenzhilfe.eu. Das ist ein Projekt, das du mit einem Freund zusammen machst. Also du hast im Grunde genommen deine Situation zum Anlass genommen, ein Projekt zu starten. Kannst du uns erzählen, was du mit Insolvenzhilfe.eu vorhast?
Die Antwort auf diese Frage erfahrt ihr in Teil 2 unseres Interviews nächste Woche Sonntag. Stay tuned!
Das war 9to5, der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9to5.de.